Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Wir beten gemeinsam. Vater, heute ist dieser Tag der Woche, der anders ist als die anderen Tage. Und für viele von uns liegt auch eine Zeit vor uns, die anders ist als die normalen Zeiten. Und wir bitten dich für heute und den Urlaub, der kommen mag, dass du uns hilfst, zur Ruhe zu kommen. Und dass du uns Dinge sagst, die wir noch nicht wussten oder noch mal neu hören müssen. Dass du uns aufrichtest, wenn wir vom Alltag so ein bisschen runtergedrückt sind. Dass du uns Hoffnung gibst, wenn wir Sorgen haben. Wir bitten das für uns, die wir hier sitzen und für die Menschen, die wir kennen, die nicht hier sind und für all die Leute, die wir überhaupt nicht kennen, aber die dich genauso brauchen wie wir selbst. Wir bitten um deinen Segen. Amen. Von dem Soziologen Hartmut Rosa habt ihr vielleicht schon mal gehört. Ich habe ein Bild von ihm gefunden, was so ganz untypisch ist für einen Professor, aber ich habe gedacht, das nehme ich. Der ist Professor in Jena und beschäftigt sich irgendwie so mit der Analyse der Spätmoderne, wenn man so will. Er hat eine gewisse Bekanntheit erlangt durch eine Theorie, die besagt, dass Beschleunigung das Kennzeichen unserer Zeit sei, Beschleunigung. Es sind drei Beschleunigungsprozesse, die einen Kreislauf ergeben und dieser Kreislauf werde immer schneller. Wir fangen also jetzt mit einer Theorie an, aber ich finde sie ganz interessant. Ich hoffe, ihr findet den Einstieg nicht so langweilig hier. Es geht los mit technischer Beschleunigung. Also das begann, sagen wir mal so richtig, ging das los 19. Jahrhundert. Seither brauchen wir immer weniger Zeit für die Produktion von Waren, für Transport von Waren oder uns selbst, für Kommunikation. Also sagen wir mal Erfindung der Eisenbahn, wo du vorher Tage brauchtest, das klappte jetzt plötzlich in ein paar Stunden, dahin zu kommen oder Waren von dort zu beziehen oder dahin zu bringen. Und wenn wir jetzt nach heute Digitalisierung, wissen wir alle, es dauert eigentlich überhaupt gar keine Zeit mehr, bis man irgendwie mit der anderen Seite der Welt kommuniziert hat, Daten darüber schickt. Jetzt könnte man ja meinen, sagt er, wenn wir schneller werden mit solchen Dingen, müssten wir eigentlich mehr Zeit haben. Weil wir brauchen ja weniger Zeit dafür. Ist aber nicht so. Denn die technische Beschleunigung führt zu einer Beschleunigung des sozialen Wandels. Was ist damit gemeint? Unsere Welt ändert sich immer schneller. Also wie man in dieser Welt handelt, wie man wohnt, wie man Entscheidungen trifft, wie man Beziehungen pflegt, wie man arbeitet, all das ändert sich. Das war natürlich schon immer so, also vor 5000 Jahren war das Leben anders als vor 2000 Jahren, aber es ändert sich immer schneller. Also er und andere, das finde ich ein sehr schönes Wort, nennen das Gegenwartsschrumpfung. Gegenwartsschrumpfung, also wenn Gegenwart der Zeitraum ist, sagt er, wo etwas so bleibt, wie es ist. Also du hast gestern was gelernt, das kannst du heute anwenden, morgen auch noch. Und wenn du das in 10 Jahren noch anwenden kannst und hast es vor 10 Jahren gelernt, also diese Zeitspanne, wo sich etwas nicht ändert, nennen wir jetzt mal Gegenwart. Diese Zeit allerdings wird immer kürzer. Also, in der Antike waren die alten Menschen die man für weise hielt, oder die waren es auch, die man in Ämter wählte, daher kommt das die Ältesten von irgendwas, ja, die Ältesten von einem Clan oder so, oder einer Gemeinde. Weil sie alt sind, bedeutet das, sie haben viel Erfahrung gemacht und können, weil sie so viel Erfahrung gemacht haben, heute irgendwie besser entscheiden und kluge Ratschläge für morgen geben. So, das war so, weil die Gegenwart länger als ein Menschenleben dauerte. Da änderte sich nicht viel. Die Erfahrung von 50 Jahren, sagen wir mal, qualifiziert dich für heute und für morgen. Heute glauben junge Leute zu wissen, alte Leute ahnen es manchmal, dass die Alten die Welt nicht mehr verstehen. Weil die Erfahrung von 2010 dir in 2020 nur noch wenig hilft. So. Also Beschleunigung des sozialen Wandels. Daraus folgt drittens ein höheres Lebenstempo. Damit du nicht aus der Zeit fällst, musst du mithalten. Machen wir Alten übrigens auch. Und deswegen sind wir trotzdem noch ganz fit. Aber er sagt, wir packen immer mehr, so reden Soziologen, ne, Handlungsepisoden oder Erlebnisepisoden in immer kürzere Zeiträume. Ich habe gedacht, das ist ein bisschen wie im Film. Wenn du mal einen Film von 1990 anguckst, dann denkst du, boah, ey, da passiert kaum was. Die Dialoge sind so lang, die Geschichte geht die weiter und so. Wir sind heute ganz anderes, was ganz anderes gewöhnt. Auch im echten Leben, also eine Art Verdichtung. Das mögen wir schon auch irgendwie, deswegen gucken wir Filme von heute in der Regel lieber. Dass immer mehr Leben sozusagen in immer weniger Zeit möglich ist, ist ja auch was Schönes. So. Gleichzeitig fühlen wir uns unter Stress. Höheres Lebenstempo. Um nicht aus der Zeit zu fallen, musst du mithalten. Und was macht man, um mitzuhalten? Man greift auf technische Beschleunigung zurück. Ja, wir helfen uns mit Technik, die Zeit spart. Also schnelleres Internet wollen wir, bessere Zugverbindungen, kürzere Lieferzeiten, all das. So, und kurbeln damit Punkt 1 wieder an. Rosa sagt, anhalten können wir dieses Rad wohl nicht. Denn wir leben in einer Gesellschaft, die zu einem großen Teil ihren Sinn oder ihre Definition aus Leistung zieht. So, und Leistung, haben wir in Physik gelernt, ist Arbeit mal Zeit, ne? Durch Zeit pro Zeit. Arbeit pro Zeit. Also eine Arbeit verrichten heißt erstmal noch gar nichts, wenn du dafür 5 Jahre brauchst. Eine Leistung ist es, wenn du das in 5 Minuten machst. So. Leistung ist Arbeit pro Zeit. Und wir können wahrscheinlich nichts daran ändern, dass wir immer weniger Zeit brauchen wollen. Müssen auch. Steig mal aus diesem Rad. Mach das mal. Oder falle mal gegen deinen Willen aus diesem Rad raus, weil du nicht mehr mithalten kannst oder weil du Arbeit verlierst oder so. Dann fühlt sich das an, als ob du aus der Gesellschaft rausfällst. So wollte ich einsteigen mit diesem etwas frustrierenden Rat hier, was unsere Zeit beschreibt. Ich glaube, Rosa hat zum größten Teil recht. Also zum größten Teil sage ich nur, weil wahrscheinlich jeder irgendwo auch nicht recht hat. Aber mir leuchtet das ziemlich ein. Wir beenden heute die Reihe über die Schöpfungserzählung in Genesis 1. Und die Frage, die ich an den heutigen Text da unten bei Nummer 6 herantrage, ist diese Frage. Was bedeutet es für uns Menschen, für uns spät- oder postmoderne Menschen, dass Gott am 7. Tag ruht? Dass Gott am 7. Tag ruht. Ich lese Genesis 2, die Verse 1 bis 4a und der aufmerksame Predigthörer, der jetzt mehr schon mitgekriegt hat, müsste sich sagen, ach, warum sind wir denn schon in Kapitel 2? Was macht das denn für einen Sinn? Das gehört doch noch zu Kapitel 1. Ja, richtig, der Mensch, der im Mittelalter irgendwann mal zum ersten Mal angefangen hat, die Bibel in Kapitel einzuteilen, hat die Zäsur an einer ganz seltsamen Stelle richtig gefunden. Also er hat sich irgendwie gedacht, machen wir nach dem 6. vor dem 7. Tag mal Kapitelende. Warum auch immer, das ist nicht schlau. Also der 7. Tag gehört nun ganz zweifellos zum Inhalt von Kapitel 1. Und dann, bei den Versen kann man sich noch ein bisschen streiten, aber es ist auch ziemlich klar, dass der 2. Teil des 4. Verses eigentlich schon zur nächsten Story gehört. Deswegen lese ich nur bis 4a. Da geht der Text dann aber so. So wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer. Und so vollendete Gott am siebten Tag seine Werke, die er machte, und ruhte am 7. Tag von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den 7. Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. Dies ist die Geschichte von Himmel und Erde, da sie geschaffen wurden. Endlich mal wieder ein kurzer Text. Zuerst ein bisschen was Analytisches wieder, aber heute ist das nicht viel. Dieser Text schließt an den Anfang der Erzählung an. Ganz am Anfang ging es ja los. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. So geht das Ganze los. Das ist die Überschrift. Und jetzt hier am Schluss. So wurden vollendet Himmel und Erde. Und dann ganz am Ende. Dies ist die Geschichte von Himmel und Erde. Also, wir sehen da macht jetzt jemand bewusst auch mit den Worten. Schließt sich der Kreis. So, jetzt kommt der Abschluss der Geschichte. Noch was Formales, das könnte euch mittlerweile auffallen, wenn ihr die letzten Predigten mitbekommen habt. Dieser 7. Tag ist völlig anders als die anderen. Also fast alle diese Stilmittel, die in den anderen Tagen immer wieder auftauchen, sind hier nicht da. Außer, dass hier auch gesegnet wird. Und dass sich hier auch viel wiederholt, so der Stil der Wiederholung. Aber nichts von, was sonst immer war, und Gott sprach. Bababam, bababam. Nee, hier spricht Gott nicht mehr. Oder dieser Satz, und Gott sah, dass es gut war. Das, was jeden Mal vorkam, auch nicht mehr. Oder kein, es wurde Abend und es wurde Morgen, ein siebter Tag, auch nicht. Der Tag ist formal völlig anders als die anderen. Das bedeutet, er steht den anderen sechs gegenüber. Der ist anders, bewusst anders. Die sechs sind ähnlich, er ist anders. Er ist besonders. Man kann sagen, er ist irgendwie das Ziel dieser ersten sechs Tage. Die sind wichtig, keine Frage. Und irgendwie läuft es aber auf diesen ganz anderen Punkt raus hier. Mit diesen Wiederholungen, da ist ja zweimal dasselbe gesagt quasi, macht dieser letzte Tag nochmal einen besonderen Punkt wirklich groß und wichtig. Okay, wenn wir die Begriffe anschauen, Himmel und Erde werden da geschaffen mit ihrem ganzen Heer, steht noch da, ich will das nur kurz erklären. Oft ist ja das Sternenheer so gedacht. Hier meint Heer einfach, ist eine komische Übersetzung, mir fiel aber auch keine andere bessere. Man könnte vielleicht Fülle oder sowas, also es meint einfach alles, was halt geschaffen wurde. So, das wird hier, steht da, vollendet. So wurden vollendet. Frage, wann hast du zum letzten Mal was vollendet? Kannst du mal kurz überlegen, wann habe ich zum letzten Mal was vollendet? Gestern haben wir im Leithaus auf der Baustelle da eine Wand gemauert, innen drin, eine Wand, aber wir haben sie nicht vollendet. Also die Zeit, also letztlich kann man sagen, schwache Leistung, ja, weil die Zeit, wir hätten mehr Zeit gebraucht. Ich glaube, man konnte das nicht schaffen, da war eine starke Leistung, aber trotzdem, und das ist irgendwie doof, du gehst so weg und die Mauer ist nicht fertig. Das fühlt sich nicht vollendet. Vollendet ist immer schön. Du kannst dann einen Schritt zurücktreten, dir das anschauen, nochmal so über die Mauer streichen, nochmal durch den Türdurchgang durchgehen. So, vollendet. Ich habe letzte Woche eine Grafik vollendet. Und die will man dann immer jemand zeigen. So. Und hoffen, dass das jemand schön findet. Ich habe das dann mal meiner Kollegin der Lisa geschickt und gehofft, dass sie nicht gar nichts sagt. Oder so. Also, wenn du was vollendet hast, wann hast du zum letzten Mal was vollendet? Merkst du das noch? Hast du das bisschen gefeiert, indem du es jemand zeigst oder gewürdigt? Gott würdigt, dass da etwas vollendet ist mit einem ganzen Tag. Braucht man ja nicht den Tag eigentlich, kann man sagen, du bist ja fertig jetzt. Also, hier steht, dass Gott am siebten Tag seine Werke vollendet hat. Das ist das nächste, worauf ich eingehen will. Dieses Wort Werke meint, das ist dasselbe Wort, was man sonst in der Bibel auch für ganz stinkgewöhnliche Arbeit findet. Ja? Also da steht nicht, er vollendete seine Kunstwerke oder seine Schöpfung, ist ja wenigstens auch mal was Größeres, als was wir so gewöhnlich hinkriegen, oder sein Meisterstück oder so. Nee, da steht einfach das Wort für Werk, Arbeit, vollendete seine Arbeit. Das ist nicht normal, die Götter in der Antike, die arbeiten nicht. Die machen andere Dinge, die streiten sich und dann führen sie Krieg oder so und dann langweilen sie sich und verlieben sich und so, aber die arbeiten nicht. Der biblische Gott arbeitet. Das ist nicht nebensächlich. Damit wird jede Art, auch unsere Art von Arbeit, gewürdigt, denn Gott tut das auch. Also wenn du nach 8 oder 16 Stunden Feierabend hast, dann hast du Grund, jeden Tag ein bisschen Würde zu empfinden. Machst du das, wenn du abends heimfährst? Für heute ist das vollendet, gut gemacht. Da bin ich mir mit Gott drin einig, weil der kennt das, der weiß, wie Arbeit ist. Sagst du vielleicht, ja, ist ja nichts Besonderes, machen andere auch 8 oder 16 Stunden arbeiten. Naja, stimmt schon, aber Gott würdigt hier sein Werk nicht, weil das so wahnsinnig großartig geworden ist. Es ist großartig, aber ich meine, er ist Gott, da kann man auch erwarten. So, würdige doch mal, was man von dir erwarten kann. Nicht nur das, was dir unerwartet gut gelungen ist, sondern das, was man von dir erwarten kann, weil du das ist eben deine Arbeit, aber würdige das. Guck mal, tritt mal einen Schritt zurück und sag dir, guck, hab ich gemacht. Text ermutigt dich, deine Arbeit zu würdigen. Also haben wir Schüler hier, ich nehme es an. Ihr habt in den letzten Wochen was geleistet. Vielleicht sehen deine Eltern das anders. aber jetzt hast du ein Zeugnis und das kann gut sein, das Zeugnis oder so mittelgut. Das spielt jetzt hier gar nicht die Rolle. Da steckt Arbeit drin. Außer du bist Genie, aber sonst steckt da Arbeit drin. Also Respekt für deine Leistung. Vielleicht haben wir Unternehmer hier. Also wann gibt's schon mal einen Tag, wo du nicht an deine Firma denkst? Und seit Wochen, seit Monaten, seit Jahren vielleicht investierst du in dieses Unternehmen dein Geld, wahrscheinlich deine Zeit, deine Kraft, deine Ideen. So. Andere sagen vielleicht mal viel zu viel. Ja, okay. So ist das als Unternehmer. Vielleicht läuft's super gerade, vielleicht läuft's nur mittel, vielleicht musst du die Firma schließen. Das spielt jetzt im Moment keine Rolle. So oder so steckt da Arbeit drin. Also Respekt dafür. Wir haben hier Männer und Frauen sitzen, für die ist im Moment ein oder mehrere kleine Menschen, wo sie hauptsächlich Arbeit reinstecken. Also Väter und Mütter. Dein Kind ist, wenn es schon so lange auf der Welt ist, seit der letzten Sommerpause ein Jahr älter geworden. Ein Jahr näher dran an dem Zeitpunkt, wo, das ist dann schön oder auch so ein bisschen schmerzhaft, aber wo es dich nicht mehr so braucht, wo es selbstständig ins Leben geht, ab und zu braucht es nochmal deine Hilfe. Aber an diesem seid ihr wieder ein Jahr näher dran. Es hat viel gelernt, es hat viel erlebt, es hat viel durchgestanden auch und du hast gelobt und getröstet und erklärt und dann hast du gewaschen und gekocht und bist fast durchgedreht und dann hast du wieder gelobt und erklärt und so. Da steckt Arbeit drin. Du kannst vielleicht sagen, jeder gute Vater, jeder gute Mutter, ja. Aber es ist Arbeit. Respekt dafür. Vielleicht sitzen hier Rentner. Andere sagen, oh, du hast jetzt Zeit, ne? Vielleicht hast du welche, dann genieß sie. Du hast dein Leben gearbeitet, super. Ich ahne, dass du immer noch arbeitest. Ehrenamtlich zum Beispiel oder für deine Enkel oder deine Kinder, die unterstützt du so oder so oder so. Vielleicht investierst du, indem du jetzt fährst und sie nicht mehr dich besuchen, sondern du fährst hin, hast ja Zeit. Vielleicht pflegst du auch noch die Generation, die noch älter ist als du. Das alles ist Arbeit. Du sagst, ja, mache ich doch gerne. Ja, klar, Gott macht das auch gerne, aber Respekt. Bald sind also Ferien und das, was immer deine Arbeit ist, der Alltag wird unterbrochen und dein Alltag ist vielleicht im Büro oder auf der Autobahn oder vor Schulklassen, an Werkbänken, in OPs, in Labors, im Atelier, auf dem Feld, was weiß ich. Nimm dir diese Ferien, wenn du Ferien hast, aber nimm dir mal Zeit und sag dir selbst, hey, Respekt für meine Arbeit. Das Ganze hier läuft auf diesen Tag hinaus und der ist nicht nur so ein kleines Bonbon, jetzt die Pause, die Ruhe. Nee, die ist wichtig, die gehört dazu. Ich will gar nicht sagen, hast du dir verdient. Nee, selbst wenn du sie dir nicht verdient hast, gehört sie dazu. So, jetzt steht hier, dass Gott an diesem siebten Tag ruht. Ruht, dieses Wort. Wieder eine Frage. Jetzt frage ich ein bisschen anders als eben. Ich frage so, kannst du eigentlich noch ruhen? Also vorhin habe ich gefragt, wann hast du das letzte Mal was vollendet? Danach kann man ja gleich wieder loslegen. Aber jetzt eins weiter, kannst du eigentlich noch aufhören, ruhen? Der Text würdigt Arbeit, aber er empfiehlt Ruhe. Hier steht ja nicht weiter so, gut gemacht, ne? Also Gott macht hier auch nicht gleich weiter. Das Wort, was hier steht, heißt, da steht Schabbat bei Ruhen, aber, und das klingt ja wie das hebräische Wort für den Feiertag, ne? Aber das Wort, was hier meint, ist eigentlich ein Verb. Wenn ich das richtig gelesen habe, sind gar nicht alle so sicher, ob der Schabbat eigentlich von diesem Wort kommt. Ich würde sagen, naja, wovon sonst, aber es gibt Leute, die denken nochmal anders. Aber hier steht ein Verb, das heißt schlicht aufhören. Aufhören. Gott hört auf, jetzt ist es mal gut. Sein letztes Projekt war ja der Mensch, einen Tag vorher. Man könnte sagen, naja, also der ist ja auch nicht ganz ausgereift. Egal, Gott sagt, jetzt ist gut, Ruhe. Kannst du noch aufhören? Kannst du noch Arbeit ruhen lassen? Und wenn du es machst, kannst du die freie Zeit gern genießen. Ich frage das so komisch, ich meine das ernst. Natürlich träumt jeder von Urlaub und so und mal nichts tun, aber das kennt ihr doch, also ich kenne das zumindest, dass dann, wenn man dann ruhig wird, ist dieser innere Antreiber immer noch da, den kannst du gar nicht so leicht abschalten. Also der macht es einem echt schwer aufzuhören, vor allen Dingen im Kopf, wirklich zur Ruhe zu kommen. Man weiß da manchmal gar nicht, wo man mit sich hin soll, so, wenn man jetzt plötzlich nichts tut. Was wir dann will euch das nicht unterstellen, aber meistens machen, Unterhaltungselektronik anschalten. Das hilft dann nämlich. Also kannst du aufhören. Hartmut Rosas Kreislauf der Beschleunigung macht das Aufhören unheimlich schwer. Aufhören heißt ja dann nämlich wahrscheinlich was verpassen. Eine Chance zum Beispiel, wenn du eine Firma hast oder ein Erlebnis, wenn du viele Erlebnisse in kurze Zeit packst. Oder den Anschluss verpassen, weil du irgendwie mal raus bist eine Zeit lang. Ich war kürzlich in einem deutschen Automobilwerk, da stehen die Bänder nie still. Also außer die machen da diese 10 Minuten Pause, aber sonst in 3 Schichten rund um die Uhr laufen die. Habe ich gar nichts gegen, dass sie laufen, ja? Aber Gott ist irgendwie anders. Macht er nicht. Der hört einfach mal auf. Schöpfung und seitdem kein neues Projekt. Rosa sagt, im Grunde ist unser nicht aufhören können, unser mehr und möglichst auch schneller und besser arbeiten oder unser mehr und öfter und intensiver erleben. Er sagt, im Grunde ist das ein Weglaufen vor dem Tod. Wir haben nicht ewig Zeit und wir schaffen sozusagen, so formuliert er, wir versuchen es, ein ewiges Leben vor dem Tod zu schaffen, indem wir mehr Leben in kürzere Zeiträume packen. Er sagt, wir bringen uns durch technische Beschleunigung quasi immer mehr Welt in Reichweite, immer mehr Leben in Reichweite bringen. Also exotisches Land kann ich morgen schon sein oder spätestens übermorgen. Neue Sportart kann ich lernen, Kultur, Musik, Kunst kann ich alles erleben. Ich muss halt hinfahren in die Konzerte oder wie, aber ich kann so. Weltstadt könnte ich mal drin wohnen. Und das in immer weniger Zeit wird unsere Welt uns erreichbar. Frage, kannst du noch aufhören? Gott ruht am 7. Tag. Jetzt kann man sagen, naja, ob das was Gutes ist, ne? Er segnet diesen Tag. Das heißt das im Grunde. Das ist was Gutes für euch. So ein Tag ist was Gutes für euch. Aufhören, nichts tun und sich freuen an dem, was jetzt mal fertig ist, ist was Gutes. Vielleicht bist du gar nicht so hundertprozentig sicher, ob das stimmt, dass das gut ist. Dieser Text sagt doch, Ruhe tut gut. Ist dir sozusagen nicht auferlegt, du musst jetzt mal Pause machen, sondern wird dein Leben besser machen. In der Ruhe ist auf eine andere Art und Weise, aber ist mehr Leben und nicht weniger. Das ist natürlich so eine Sache in diesem Beschleunigungskreislauf, ne? Wenn wir da Pause machen, dann machen wir oft Pause. Also der Manager, der 14 Tage Kloster macht, ja, damit er seine 70-Stunden-Woche mal runterkommt, geht ins Kloster und tankt da wieder auf, um nachher vielleicht 72 Stunden hinzukriegen. Also das ist eine zwiespältige Sache. Dann wird die Ruhe wieder zum Motor für Leistung. Aber gut, so ist unsere Welt jetzt mal. In der schnelleren Welt müssen wir klarkommen. Auch als Manager muss ich darin klarkommen. Ja, also 14 Tage Kloster ist immerhin 14 Tage Kloster. Schau doch in den kommenden Sommerferien mal, ob Ruhe und Aufhören und wenn es nur so periodisch ist, ein Segen ist. Ein Segen. Und nicht nur leere Zeit, Langeweile, sondern ob die voller Leben sein kann für dich. Rosa sagt, es geht nämlich eigentlich nicht darum, dass wir uns immer mehr leben in Reichweite bringen, sondern darum, jetzt muss ich das mal gucken, wie es sagt, dass wir mehr Leben zum Sprechen bringen. Mehr Welt zum Sprechen bringen. Und das geht oft durch Entschleunigung nur. Also was er, glaube ich, meint ist, mehr von der Welt, die dich umgibt, mal wahrnehmen, mal in Kommunikation mit ihr treten. Ruhe ist nicht abwenden von der Welt, sondern hinwenden zur Welt, aber auf eine andere Weise. Weniger Welt vielleicht, aber dafür echte Welt. Also du kannst dieses Rad nicht anhalten, sagt er, aber du kannst schon rausfinden, wo sind so Orte oder so möglicherweise auch Tätigkeiten, Menschen, wie auch immer, Dinge, wo, wenn ich die aufsuche, wenn ich mich auf die einlasse, dann wird mein Leben langsamer und dann spricht diese Welt mehr mit mir. Dann höre ich sie reden. Möglicherweise redet nicht nur die Welt mit dir, sondern Gott. Also Ruhe ist gesegnet. Ruhe ist gesegnet. Ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass manche Dinge in dieser Welt, die Gott geschaffen hat, wir können sie noch so beschleunigen, manche Dinge werden nicht mit schneller. Ist auch nicht mein Gedanke, kommt von Rosa. Er nennt das Desynchronisation. Ich mag das ja, wenn Leute so technische Worte für schöne Dinge haben. Also, die Natur, sagt er zum Beispiel, die wird nicht schneller, ne? Der Baum wächst so langsam wie vor 200 Jahren. Und deswegen wird da was asynchron. Also wir leben immer schneller, aber die Natur macht nicht so, gibt nicht so Gas. Da kommt was aus dem Takt. Deswegen erholen sich Fischbestände nicht so schnell, wie wir sie. So, da läuft was nicht synchron. Er sagt, deine Seele, die kann oft auch nicht so schnell. Deine Gefühlswelt, also von A nach B, nach C und wieder nach A. Deine Seele kommt oft nicht so schnell nach, ohne taub zu werden. Deine Gefühle kommen nicht so schnell nach, ohne taub zu werden. Anderes Beispiel, Politik. Oft läuft die nicht so schnell, wie sie müsste, bis so eine moderne Gesellschaft endlich mal umgedacht hat. Das dauert. So. Also kannst du noch anhalten und aufhören und Ruhe finden, damit deine Seele nachkommt und damit Dinge wieder synchron laufen? Kannst du noch warten zum Beispiel? Gott segnet diesen siebten Tag, der soll was Gutes sein. Und er tut noch mehr, er heiligt ihn. Das, was geheiligt wird, das kam im bisherigen Text nie vor. Segen schon, aber heiligen nicht. Dieser Text sagt sozusagen, dass dieser Ruhetag etwas Besonderes ist. Heiligen heißt sozusagen, das ist was Besonderes. Kommt ja schon formal, wird das schon deutlich. Wir modernen Menschen sind ja fast genervt davon, dass man so einen Tag heiligen soll. Also Corinna hat vorhin vorgelesen, dass Gott das gebieten muss. 6 Tage sollst du arbeiten, aber den siebten Tag sollst du weil und so. Ja, brauchen wir schon Gebot für. Eigentlich ist das ein Glück. Stell dir ein Leben vor, wo jeder Tag wie der andere ist. Keiner ist besonders. Für die Tierwelt könnte man sagen, ist das ja so, selbst in diesen Schöpfungserzählungen hier, da gibt es den Rhythmus von Tag und Nacht. Ja, der prägt die Natur und die Tiere, dann gibt es noch den Jahresrhythmus so irgendwie. Aber ob heute 28. Juli oder 24. Dezember ist, dein Dackel weiß das nicht. Und ob Montag oder Freitag ist es ihm auch egal. Vielleicht checkt er, wie, dass du gestresst bist, weiß ich nicht. Aber wie wunderschön, dass es für den Menschen noch mehr gibt. Der Mensch kennt noch einen anderen Rhythmus, nämlich zwischen Alltag und Feiertag. Zwischen Arbeit und Ruhe. Zwischen Gas geben und Urlaub machen. Zwischen normal und besonders. Und diese besonderen Tage, dieser Text sagt immer im Grunde, die sollt ihr euch nicht ab und zu mal gönnen, wenn ihr es mal wirklich nötig habt, sondern die braucht ihr so ganz grundsätzlich. Der Mensch ist so ein Wesen, das braucht das Fest oder das Festival oder das Volksfest oder das Weinfest oder die Geburtstagsparty oder den Gartenparty oder das Abschlussgrillen. Also all diese besonderen Dinge. Zeiten. Wir mögen nicht die gleichen Dinge, ja, auf manchen dieser Sachen, die ich gerade aufgezählt habe, mag ich gar nicht gern sein, aber wir alle brauchen solche besonderen Zeiten. Das sind die heiligen Zeiten. Das sind die heiligen Zeiten. Von Gottesdienst steht nämlich hier gar nichts oder von Sabbat halten oder Ramadan oder was. Das ist, hier steht erstmal, nee, der Mensch braucht solche besonderen Zeiten. Dass wir den siebten Tag auf Sonntag übertragen, das machen wir, aber das sagt der Text erstmal noch nicht. Der redet noch viel allgemeiner. Der redet davon, dass es Arbeit gibt und die soll gewürdigt werden und dass es besondere Tage und Zeiten gibt und die sind zu heiligen, meint zu feiern. Und heute ist so ein Tag, wenn du am Sonntag nicht arbeiten musst, ist so ein Tag heute. Und in der kommenden Sommerzeit ist hoffentlich für dich solche mehrere Tage, weil du Urlaub hast. Und in deinem Leben wird es noch viele Sonntage und viele Festzeiten und Urlaubstage und Feierabende geben. Der Text sagt, heilige sie. Diese Zeiten. Im Sinne von, erwarte, dass sie dir gut tun werden und dass sie dich nicht ausbremsen. Lass dich drauf ein und hör mal auf das, was dir da begegnet und feiere sie. Feiere sie mit so viel Freude, wie du halt kannst. Und wenn du deinen Schöpfer kennst, dann wirst du an solchen Tagen und Zeiten wahrscheinlich Danke sagen. Selbst wenn du nur die Schöpfung feierst und genießt, das ist auch eine Art von Danke. Er hat das gemacht, er mag schon, wenn Leute das mögen. Das ist wie ein Dank. Ich komme zum Schluss. Bin ja jetzt beim Dank angekommen, der irgendwie so ein Ausdruck von das schöne Feiern ist. Du kannst deinen Dank heute nach dem Gottesdienst wie letzten Sonntag so ausdrücken, dass du da im Foyer so eine Karte ausfüllst, wo du drauf, deinen Dank draufschreibst, wofür du Gott dankbar bist und es in diese Box da schmeißt. Irgendwann in den nächsten Gottesdiensten machen wir irgendwie was damit. Ich lese gleich die vor, die letzten Sonntag da reingeworfen wurden. Und falls es Sorgen gibt in deinem Leben, die dir, ganz ehrlich, Ruhe rauben, die haben mit Montagen zu tun, diese Sorgen, oder mit Krankenhäusern oder mit Zukunft oder mit Menschen, oder dann kannst du auch eine Karte ausfüllen, deine Bitte da drauf schreiben, und während der Sommerpause wird das Gebetsteam für diese Sache beten, und vielleicht hilft dir das so ein bisschen, das mal loszulassen, weil das tragen jetzt auch noch andere, nicht du ganz allein. Danke und Bitte formulieren, um zur Ruhe zu kommen. Danke formulieren ist natürlich nur eine kleine Sache, um so innezuhalten und sich bewusst zu werden, der Seele Zeit zu geben. Eine andere Sache ist Stille. Wir werden nach dem Gottesdienst kurze Zeit natürlich nur, aber 2 Minuten einfach still sein. Wie auch immer du die füllen willst, ganz bei dir. Eine andere Sache ist Musik. Wir singen gleich Lieder. Eine andere Sache ist Gebet. Ihr könnt während dem Liedern auch zu Katar nach hinten gehen, und Bianca ist auch dabei, und ein Gebet für euch sprechen lassen von ihnen oder für jemanden beten. Oder ein anderes ist im Gras liegen und Apfel essen. Das können wir jetzt hier nicht machen. Vielleicht picknicken wir da draußen, aber es ist nass wahrscheinlich. Also ich hoffe, ich habe euch ein bisschen motiviert, oder dieser Text motiviert euch ein bisschen, diese Zeiten, ob sie heute sind oder in der Sommerpause, irgendwie zu heiligen und als solche zu würdigen und besonders zu nutzen. Die Band kann schon mal nach oben kommen. Ich lese jetzt diese 5 Danke-Kärtchen vor. Da hat jemand reingeworfen: Danke für deinen Halt und deine Treue, trotz meinem Versagen. Wird einem bewusst, wenn man innehält. Jemand anders sagt: Ich bin dankbar, dass Gott immer seine Engel schickt, wenn ich mit meiner versammelten Blödheit wieder mal am Ende bin. Danke für die Möglichkeit, trotz alleinerziehend und ohne staatliche Unterstützung meine Traumausbildung abschließen zu können. Da steckt die Arbeit drin, ne? Ist was Gutes. Danke für meinen Sohn. Danke Gott, dass du mich beständig führst, beschützt und beschenkst. Und der letzte: Danke für die kleinen Dinge im Leben, wie das Lächeln einer mir wichtigen Person. Es sind diese Momente, die das Leben lebenswert machen. Und dieselbe Person ergänzt dann noch, und das hänge ich jetzt dran für alle, die ehrenamtlich oder irgendwie hier mitgearbeitet haben: Ein Dank an euch sozusagen, Dank an euch alle, die ihr es jede Woche aufs Neue schafft, die Kirche auf diese Weise zu repräsentieren.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.